Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir schauen heute mal gemeinsam auf die Investitionsagenda eines der, ich glaube, man kann sagen, bekanntesten Familienunternehmen, die wir hier in Deutschland haben. Fiesmann ist gestartet als Heizungsbauer, hat 2023 die Klimatechniksparte für 12 Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft. Also Geld für Investitionen ist grundsätzlich mal vorhanden. Wichtig für die Investitionsentscheidungen sind aber auch nachhaltige Kriterien und was da gegeben sein muss und wann ein Target interessant wird für Fiesmann. Darüber spreche ich mit dem COO. Bei mir ist Boris Szukane-Kupinski. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ganz herzlichen Dank. Guten Tag, Frau Reifenberger. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Und wir haben auch einiges zu besprechen, denn Sie waren sehr aktiv in den vergangenen Wochen und Monaten am M&A-Markt. Mehr als ein halbes Dutzend Investitionen sind schon bekannt gegeben worden. Und wenn man es von außen betrachtet, muss ich ehrlich sagen, es wirkt erstmal, ja, man könnte sagen, recht divers. Es gab Investitionen in Infrastruktur, im Gesundheitsbereich, in Energie. Wenn Sie es mal auf einen Satz runterbrechen müssten, was macht denn ein Unternehmen für Fiesmann interessant?
Ja, Frau Reifenberger, wir sind gerade dabei, das neue Kapitel des Familienunternehmens Fiesmann zu schreiben. Wir sind dabei, den industriellen Kern des Familienunternehmens weiterzuentwickeln. Und alles, was wir tun, auch in Sachen und insbesondere in Sachen Investitionen, folgt einem ganz klaren Purpose. We co-create living spaces for generations to come. Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen und all unsere Investments zahlen auf diesen Purpose ein.
Jetzt ist Purpose ein viel bemühtes neudeutsches Wort. Man kann das, glaube ich, oder denke ich mal, auch ein bisschen konkret runterbrechen. Das umfasst ja dann bestimmte Kriterien, die erfüllt sein müssen. Beispielsweise, ich nehme mal an, ESG-seitig, es wird sicherlich auch Red Flags geben, wo Sie sagen, das widerspricht diesem Zielbild. Können Sie mal 3, 4 Kriterien nennen, wo Sie sagen, wenn was auf den Tisch kommt, das muss zwingend gegeben sein? Und das sind vielleicht auch Punkte, wo wir sagen, sorry, das geht einfach gar nicht, das können wir nicht näher anschauen?
Ich würde vielleicht gerne, Frau Reifenberger, etwas weiter konkretisieren, was wir von diesem Purpose für unsere Investitionsstrategie abgeleitet haben, um ein diversifiziertes Unternehmen mit einem klaren industriellen Kern, mit einer ganz klaren nachhaltigen Ausrichtung zu bauen. Wenn wir uns anschauen, das Element Lebensräume sind für uns vor allem 3 Dimensionen sehr, sehr relevant. Das Thema CO2-Reduzierung, saubere Luft, man könnte auch subsumieren Energiewende als ein Thema, ein Investitionsfeld. Das zweite ist Nahrung, das dritte ist Wasser. Und wenn wir auf zukünftige Generationen schauen, dann ist das Thema Healthcare, das Thema Gesundheit, wie auch das Thema Bildung eben von fundamentaler Relevanz. Heißt, 5 klare Investitions- und Betätigungsfelder, die immer zusammenkommen im Purpose.
Jetzt investieren Sie ja nicht völlig uneigennützig. Gibt es bestimmte Renditeerwartungen, die Sie an diese Investments knüpfen? Beziehungsweise die gibt es sicherlich. Welche sind es? Sagen wir so.
Fiesmann ist im 107. Jahr seines Bestehens und das nächste Kapitel, was wir schreiben, da haben wir einen mindestens genauso langfristigen Ansatz. Wir sind also langfristige Unternehmer, langfristig orientierte Familienunternehmer und das werden wir auch in Zukunft sein. Und deswegen ist es doch völlig klar, dass einerseits betriebswirtschaftliche Aspekte, damit auch finanzielle Aspekte für uns relevant sind, wenn wir uns Investitionen ansehen. Wir glauben aber auch, dass andere, wir nennen das sogenannte Performance-Dimensionen, relevant sind, um den finanziellen Erfolg sicherzustellen. An erster Stelle möchte ich hier auch das Thema Nachhaltigkeit nennen. Andere Dimensionen sind People, der Kunde natürlich, Operations, Innovation. Und auf all diese Performance-Dimensionen achten wir sehr stark, um wirklich zu einer gesamthaften Einschätzung eines Unternehmens zu kommen, immer mit einem sehr langfristigen Charakter. Und wenn wir davon überzeugt sind, sind wir auch überzeugt, dass die finanzielle Dimension ein entsprechender positiver Output ist.
Aber das heißt, Sie haben nicht die eine Prozentzahl, dass Sie sagen, mindestens x Prozent auf eingesetztes Kapital.
Wie gesagt, für uns als sehr langfristig orientierte Unternehmer sind mehrere Dimensionen relevant, Dimensionen auch neben finanziellen Dimensionen. Aber natürlich schauen wir auch auf finanzielle Dimensionen. Wir wollen in Unternehmen investieren, die in ihrer Branche, in ihrem Markt eine starke Position Marktführerschaft haben, in profitable Unternehmen investieren, auch mit attraktiven Margen und auch Wachstumsaussichten.
Jetzt ist ja nicht zuletzt durch die Medien überall weitlich bekannt, dass nach dem Verkauf der Klimatechnik-Sparte die Firma Viessmann über einiges an liquiden Mitteln verfügt. Werden Sie von Angeboten überrannt, weil jetzt jeder denkt, hurra, das ist ein potenzieller Investor? Wie muss ich mir das vorstellen?
Eine Sache möchte ich vielleicht, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, klarstellen, respektive einordnen.
Sie werden nicht alle 12 Milliarden in neue Investments stecken, das hatte ich nicht angenommen.
Ich meine sogar was anderes. Wir reden von, oder Sie hatten das Thema Verkauf, das Wort Verkauf verwendet. Ich würde eher von einer Partnerschaft sprechen. Wir sind auch mit 7% ein sehr wichtiger Anteilseigner bei Carrier. Und das ist das eine. Das andere ist, ja, Sie haben recht, dass natürlich auch durch die Öffentlichkeitswirkung der Transaktion natürlich wir inbound erhalten an Investitionsanfragen, Investitionsanliegen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch sehr klar, was wir wollen. Wir haben unseren Purpose, wir haben unsere Investmentfelder, wir haben also einen klaren Kompass, wenn es darum geht zu entscheiden, in welche Bereiche wir investieren wollen. Und zum einen nutzen wir dabei natürlich unser bestehendes Netzwerk von Unternehmern, von Partnern. Und zum anderen schauen wir uns natürlich auch an, was uns angeboten wird von den Marktteilnehmern. Und das ganz Wichtige ist dabei natürlich eine hohe Disziplin bei der Priorisierung der entsprechenden Möglichkeiten an den Tag zu legen.
Lassen Sie uns da doch mal ein bisschen durchgehen. Nehmen Sie uns mal mit durch so eine Investitionsentscheidung. Vielleicht fangen wir mal an, sozusagen bei dem, was, wie Sie sagten, inbound erstmal zu Ihnen kommt. Haben Sie eine grobe Zahl, wie viel potenzielle Anlagemöglichkeiten Sie auf den Tisch bekommen im Monat?
Also ich würde da nicht über einen Monat reden, ja, und was da die Schlagzahl genau ist. Aber Sie können davon ausgehen, dass das stark dreistellig ist, was an uns herangetragen wird. Ich glaube, das Wichtigere ist der Priorisierungsprozess, dass wir sehr frühzeitig darauf fokussieren, was wir uns wirklich ansehen und mit was wir uns beschäftigen wollen. Und einerseits hat das Team durch den Purpose, durch die Investmentfelder, durch unsere Kriterien, sowohl was die Performance-Dimensionen wie auch gewisse finanzielle Indikatoren angeht, eine ganz klare Orientierung, was wir uns ansehen wollen und können dadurch sehr frühzeitig auch uns auf die wirklich relevanten Opportunitäten fokussieren. Und das andere ist, dass wir natürlich einen sehr professionellen, wie auch andere Marktteilnehmer, Investitionsprozess haben. Wir haben drei klare Entscheidungspunkte. Erstens, wollen wir uns mit einer Opportunität tiefer beschäftigen? Zweitens, wollen wir dafür auch Geld ausgeben für die Analyse? Drittens, wollen wir investieren? Und das folgt einem ganz klaren Prozess mit auch natürlich entsprechender Analyse und Dokumentation.
Was würden Sie denn sagen, wie sind die Hürden? Also wie viel Prozent nehmen Stufe 1, 2 und 3 von dem, was Sie auf den Tisch bekommen?
Offen gestanden haben wir die Analyse so noch nicht gemacht. Uns ist viel wichtiger, dass wir für uns intern unsere Ressourcen auf die richtigen Opportunitäten fokussieren. Und nebenbei, und das ist uns mindestens genauso wichtig, sind wir damit auch ein verlässlicher Partner und auch ein transparenter Partner für entweder Investitionspartner einerseits, aber auch für potenzielle Verkäufer und noch viel wichtiger für Unternehmer, mit denen wir gemeinsam Unternehmungen entwickeln wollen.
Jetzt ist es ja bei interessanten Targets so, dass in der Regel ja auch für andere diese spannend sind. Man hat ja jetzt oft diesen Effekt gesehen, zuletzt, dass beispielsweise in Auktionsprozessen, wenn man mehrere Interessenten hatte, dass dann auch die Preise sehr schnell sehr hoch gehen. Gehen Sie auch in Auktionen oder versuchen Sie tatsächlich einen proprietären Dealzugang zu bekommen aus dem Netzwerk oder über direkte Kontakte?
Wir wissen sehr genau, was wir wollen. Wir nutzen daher natürlich unser bestehendes Netzwerk sehr stark, um entsprechend proprietäre Opportunitäten, wo wir auch gemeinsam mit unseren Partnern, mit Unternehmern Mehrwert schaffen können, zu schaffen. Natürlich schauen wir auch auf die Inbound-Themen und da ist dann auch die ein oder andere Auktion dabei. Es wird Sie nicht verwundern, dass wir keine Freunde von Auktionen sind. Noch weniger sind wir diejenigen, die den höchsten Preis zahlen. Das haben wir auch unter Beweis gestellt bereits in einigen der Prozesse. Und zum Abschluss ist auch klar, wir beschäftigen uns eingehend entlang mehrerer Dimensionen mit Unternehmen. Wir kommen auf der Basis zu einer angemessenen Bewertung, immer langfristig orientiert für diese Unternehmen. Und da lassen wir uns dann auch nicht durch Auktionsdynamiken beirren, sondern da bleiben wir bei uns.
Sie haben ja bei den Transaktionen, die schon bekannt sind, zum Teil auch mit Partnern zusammengearbeitet. Also Sie haben die Greetech beispielsweise nahezu vollständig übernommen. Bei Encarvis sind Sie mit KKR zusammen eingestiegen. Bei Pharos zum Beispiel war ebenfalls noch ein Finanzinvestor beteiligt. Da haben Sie einen Minderheitsanteil übernommen. Wonach entscheiden Sie denn jeweils, ob Sie mit einer Mehrheit oder einer Minderheit reingehen und ob Sie diese Transaktion allein machen oder ob Sie beispielsweise mit einem Finanzinvestor zusammen sich das anschauen?
Das wichtigste Prinzip ist, wir waren, sind und werden Familienunternehmer bleiben. Das heißt, alles, was wir tun, hat einen stark unternehmerischen Charakter, egal ob Mehrheit oder Minderheit. Heißt auch, wenn wir in die Minderheit gehen, reden wir von einer sogenannten qualifizierten Minderheit, in der Regel 25% plus, weil wir entsprechend auch unseren unternehmerischen Charakter, unsere unternehmerische Ambition in die Partnerschaft einbringen wollen.
Das heißt, Sie wollen Mitspracherecht, kann man so sagen?
Selbstverständlich, weil das im Einklang mit unserer unternehmerischen Ambition ist.
Wie sieht das dann konkret aus? Wie sind Sie auch operativ engagiert oder nehmen Sie beispielsweise Aufsichtsratsmandate wahr? Wie muss man sich das vorstellen?
Absolut. Zunächst ist es so, dass wir große Verfechter sind von sich selbst tragenden Unternehmen. Wenn wir auf unser Portfolio schauen, dann glauben wir, dass wir durch das Empowerment des Managements der Unternehmer andererseits, natürlich aber auch durch die Verantwortung für das Management andererseits, die richtige Basis haben, um die Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln. Zusätzlich dazu sind wir selber auch Familienunternehmer und sind auch der Überzeugung, dass wir hier auch in den einzelnen Konstellationen Wert schaffen, indem wir Unternehmen zu Plattformen zusammenbringen, indem wir ein unternehmerisches Ökosystem bauen, indem wir unser Netzwerk einbringen, indem wir unsere unternehmerische Expertise, Value Creation und so weiter einbringen. Und natürlich gehört da auch dazu, dass wir über eine professionelle Corporate Governance entsprechend auch zusammen mit den Unternehmen, zusammen mit dem Management auch die Unternehmen steuern.
Wie läuft es denn bei so Co-Investments beispielsweise mit Private Equity Investoren? Die haben ja oft auch Buy-and-Build-Ansätze, wo sie sagen, wir bauen eine Plattform, aber die haben in der Regel keine 107-jährige Perspektive nach vorne und nicht diesen langfristigen Ansatz. Wie bringen Sie das dann zusammen in solchen Konstellationen?
Wir schauen selbstverständlich auch, wenn wir mit Partnern zusammengehen, achten wir darauf, dass die Interessen, dass diese Langfristigkeit, die ich bereits beschrieben habe, möglichst kongruent ist. Nehmen Sie, Sie hatten es erwähnt, das Beispiel Encarvis, wo wir mit dem sehr langfristig orientierten Infrastrukturfonds von KKR zusammengehen, wo wir das rational teilen, dass es hier um Wachstum geht, um langfristig zur Verfügung zu stellendes Kapital, um die Energiewende über Encavis entsprechend zu unterstützen.
Jetzt sind die Transaktionen auch von den Volumina in unterschiedlichen Bereichen angesiedelt. Bei Encavis war die Rede von Milliardenbewertungen. Bei Gritec hieß es im Marktdealvolumen so im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Haben Sie eine Wohlfühlzone, wo Sie sagen, das sind so die Benchmarks, die wir uns vorstellen können für sozusagen einzelne Tickets, die wir eingehen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir im Einklang mit unserem Purpose, mit dem wir natürlich einen positiven Beitrag für unseren Planeten schaffen wollen, auf Basis der bereits beschriebenen Investmentfelder ein Portfolio von guten, von starken, von regionalen Marktführern bauen wollen. Das ist mal das alles Entscheidende. Finanzielle Kriterien sind relevant, aber wie bereits beschrieben, auch andere Performance-Dimensionen, Nachhaltigkeit vorne dran. Gleichzeitig ist es auch so, dass wir in der Regel dreistellige Millionenbeträge pro Investment vorsehen, auch weil wir auf Basis des langfristigen unternehmerischen Ansatzes natürlich auch mit den Unternehmen zusammen arbeiten wollen. Und das erfordert natürlich auch eine Fokussierung in der Stückzahl auf unserer Seite.
Das bringt mich zu der Frage, wie viele Beteiligungen streben Sie denn insgesamt an? Ganz über den dicken Daumen gepeilt, Sie werden ja dieses Portfolio im Kopf irgendwie schon wahrscheinlich grob zusammen haben.
Zum einen starten wir ja nicht von null. Wir haben durch die Partnerschaft mit Carrier, einerseits sind wir große Anteilseigner bei Carrier, andererseits haben wir ja auch einen unternehmerischen Kern von zu Beginn über 30 Beteiligungen mit circa 1 Milliarde Umsatz behalten. Das ist der industrielle Kern, auch in Plattform organisiert, den wir entsprechend weiterentwickeln. Wir haben bis dato fast 10 Transaktionen dieses Jahr bereits unterzeichnen und zum großen Teil auch vollziehen dürfen. Ich glaube, das gibt Ihnen ein Gefühl für die Anzahl an Unternehmen, die wir haben. Und natürlich clustern wir diese Unternehmen teilweise auch dort, wo es Sinn macht und immer dieses sich selbst tragen als Prinzip nach gewissen Plattformen, um dann eben gemeinsam dieses unternehmerische Ökosystem zu nutzen.
Das ist so ein bisschen wie so ein Puzzle, was Sie irgendwie zusammenbringen. Was ist denn am Ende das Gesamtbild und wann wird es fertig? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, da kommt vielleicht mal ein Teil dazu, dann bauen wir hier was um? Es ist ja auch ein Stück weit wahrscheinlich ein lebendes System, so eine Plattform.
Ich komme immer wieder zurück auf das, was uns klare Orientierung gibt. Und das ist unser Purpose. Wir gestalten Lebensräume für zukünftige Generationen. Wir wollen mit natürlich betriebswirtschaftlich sinnvollen, langfristigen unternehmerischen Investitionen gleichzeitig auch einen positiven Impact, einen Beitrag für unseren Planeten leisten. Und dass man das anhand unterschiedlichster Dimensionen machen kann. Ich hatte die 5 Investitionsfelder erwähnt: CO2-Reduzierung, saubere Luft, Nahrung, Wasser, Gesundheit, Bildung. Das zahlt alles immer auf diesen Purpose ein und das ist sozusagen das übergeordnete Mantra all unseres Tuns.
Und das heißt, das ist auch weitgehend unverändert oder muss man das ab und zu mal hinterfragen? Es kann ja sein, dass sich da auch Parameter verändern.
Was klar ist, ist, dass wir durch diesen Investitionsansatz, und das ist auch die Idee dahinter, natürlich ein diversifiziertes, man könnte auch sagen ein resilientes, ein auch global aufgestelltes Portfolio von Unternehmen zusammenstellt, die aber alle gemeinsam haben, dass sie auf den Purpose einzahlen. Und ja, ich glaube, wir würden falsch dran tun, wenn wir in der heutigen Welt, in einer stark global vernetzten Welt, in einer enorm dynamischen Welt denken würden, dass wir uns nicht diversifizieren sollten und auch denken würden, dass die Welt nicht dynamisch ist und dass wir deswegen als Unternehmer nicht dynamisch auf diese Herausforderung reagieren sollten.
Wir werden wahrscheinlich in 107 Jahren nicht in dieser Konstellation das Fazit ziehen, aber wir haben zumindest jetzt mal den Beginn der Reise thematisiert und da einen Einblick bekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben. Das war der COO von Viessmann, Boris Schuka-Nekopinski. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da waren.
Ganz herzlichen Dank, Frau Reifenberger, für die Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir schauen natürlich auch dieses Mal darauf, was die Nachhaltigkeitscommunity sonst noch so beschäftigt. Und die Themen hat mein Kollege Franz Kongbui dabei. Hallo Franz.
Hallo Sabine.
Es gibt, Franz, neue Daten, die zeigen, wie die Versicherungsbranche hier in Deutschland bei ihren Nachhaltigkeitsbemühungen vorankommt. Das Unternehmen Zielke Rating hat sich dafür die Nachhaltigkeitsberichte von 51 Versicherungsunternehmen näher angeschaut. Und man kann, glaube ich, sagen, es gibt Licht und Schatten, ne?
Ja, das kann man wohl sagen. Um mal mit einem positiven Aspekt anzufangen, laut der Studie dokumentieren fast alle Unternehmen konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung. Besonders loben die Studienautoren die Gotha, die in diesem Bereich die höchste Punktzahl erzielt hat. Allerdings, und das ist eher nicht so schön, hinkt die Branche bei der Veröffentlichung von Scope-3-Emissionen hinterher. Das sind die Emissionen, die entlang der Lieferkette anfallen. Und das ist ein Problem, weil die Scope-3-Emissionen laut Zielke rund 90% der gesamten CO2-Bilanz ausmachen.
Wechseln wir mal vom Umweltmanagement zum sozialen Bereich. Da scheinen die Baustellen eher noch etwas größer zu sein.
Ja, auch das kann man sagen. Da bemängeln die Studienautoren, dass es um die Transparenz oft nicht gut bestellt sei. Das Thema Inklusion, etwa Maßnahmen für Beschäftigte mit Behinderung, werde oft nur oberflächlich behandelt. Und nur 37% der Berichte weisen Zielke zufolge Frauen in Vorständen aus. Aber auch in diesem Bereich gibt es positive Beispiele. AXA und Zurich haben der Studie zufolge bei sozialen Initiativen und Transparenz Spitzenwerte erzielt.
Um ESG werden die Versicherer allein ja auch aus regulatorischer Sicht nicht herumkommen. Ein Stichwort immer gern bemüht, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Wie sieht's denn mit Blick auf diese regulatorischen Themen aus?
Ja, die Regulatorik ist auch aus Sicht der Studienautoren ein ganz entscheidender Punkt. Sie fordert von den Unternehmen deutlich umfassendere Angaben zu ESG-Daten. Künftige Bewertungen werden daher auch berücksichtigen, wie gut die ESG-Kriterien in die Kapitalanlage und in Versicherungsprodukte integriert sind.
Eine interessante Nachricht ist in diesen Tagen auch aus der Welt der Vermögensverwaltung gekommen. Die börsennotierte Lycon AG aus Hamburg, die sich auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisiert hat, die hat jetzt einen neuen Ankerinvestor.
Genau. Die Joachim-Herz-Stiftung will im Rahmen einer Privatplatzierung 2,1 Millionen neue Lycon-Aktien übernehmen. Und das zum Preis von 6 Euro je Aktie. Das entspricht einer Prämie von rund 18% auf den Schlusskurs der Aktie vor Bekanntwerden der Transaktion. Der Bruttoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung wird sich auf 12,6 Millionen Euro belaufen.
Und was hat Lycon mit dem Geld vor?
Ja, die Mittel will Lycon vor allem für den Ausbau von Vertriebskooperationen und Partnerschaften verwenden. Außerdem will der Vermögensverwalter in die Weiterentwicklung seiner Digital Asset Plattform investieren. Lycon-Vorstandschef Achim Plate sieht in dem Investment des neuen Großaktionärs die Voraussetzung für die nächste Wachstumsphase.
Wachstum ist ja immer ein gern bemühtes Stichwort. Wie sehen denn genau die Wachstumspläne aus?
Ja gut, der Asset Manager setzt vor allem auf die Anwendung künstlicher Intelligenz in der Vermögensverwaltung und auf White-Label-Partnerschaften. Das verwaltete Vermögen, also die Assets under Management, soll bis 2025 auf 8 bis 10 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich, nach den ersten 6 Monaten dieses Jahres waren es 6,5 Milliarden Euro. Und bis spätestens 2027 will Lycon dividendenfähig sein.
Und einen Blick müssen wir auch noch werfen auf die HSBC. Da dreht sich das Personalkarussell und das hat jetzt auch Folgen für die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank.
Genau, die HSBC verliert ihre oberste Führungskraft im Bereich Nachhaltigkeit. Celine Herweyer, zuletzt Group Chief Sustainability Officer, wird ihr Amt zum Jahresende niederlegen. Sie will künftig eine neue Aufgabe außerhalb der Bank übernehmen.
Jetzt muss man allerdings sagen, der Fall hat ja auch eine Vorgeschichte. Die Führungsriege der HSBC ist insgesamt, kann man sagen, in einem größeren Umbau befindlich.
Genau, die Bank hat im Oktober angekündigt, die Führungsmannschaft zu verkleinern. Bislang gab es ein Group Executive Committee, dem 18 Personen angehörten. Dieses wird abgelöst durch ein Group Operating Committee und das hat nicht nur einen neuen Namen, es hat auch weniger Mitglieder. Dort finden sich nur noch 12 Führungskräfte. Und der Posten des Chief Sustainability Officer wurde aus diesem illustren Kreis gestrichen.
Das ist natürlich ein schwerer Schlag. Die Aufgabe als solche wird aber natürlich auch erhalten bleiben. Die Bank hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2050 auch klimaneutral zu werden. Wer übernimmt denn jetzt die Verantwortung für die Nachhaltigkeit?
Ja, eine dauerhafte Nachfolgeregelung gibt es noch nicht. Zunächst übernimmt Julian Wenzel das Themenfeld. Er war bisher als Head of Global Banking für die Region Nahe Osten, Nordafrika und Türkei zuständig. Und er übernimmt die Aufgabe als Chief Sustainability Officer interimistisch.
Okay, also bis zur dauerhaften Nachfolge müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Vielen Dank erstmal für den Überblick über die Nachrichtenlage. Danke dir, Franz. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.